BR Heimat. Habe die Ehre.
Habe die Ehre und die Freude, sagt Hermine Kaiser, heute mit meinem Studiogast Hansi Graus, den bayerischen Schauspieler, den Sie sicher alle kennen. Und der hat jetzt in diesem Jahr 60-jähriges Bühnenjubiläum und das sehr fröhlich und groß gefeiert in der Iwal-Bühne und ist gleich mit aufgetreten, anstatt sich nur feiern zu lassen. Das passt auch gar nicht so zu Hansi Graus. Wie seine Karriere angefangen hat, daran kommen wir nicht vorbei. Das waren natürlich die Lausbubengeschichten, die Verfilmung von Ludwig Thoma, Lausbubengeschichten und Tante Frieda. Das war der Beginn seiner 60 Jahre dauernden Karriere mit Höhen und mit Tiefen, mit Unterbrechungen, viel Grund zum Lachen, zum Nachdenken und danach der nächsten Musik gleich zum Ratschen mit mir bei Habe die Ehre. Hansi Graus zu seinem 60-jährigen Bühnenjubiläum. Habe die Ehre und auch Freude. Hansi Graus, schön, dass du da bist.
Hallo.
Eigentlich nicht deine Uhrzeit, hast du gesagt. Aber du
nein, überhaupt nicht meine Uhrzeit, nein. Normalerweise liege ich um die Uhrzeit noch im Bett oder bin beim Frühstück.
Ja, aber das darf man als Schauspieler.
Ja, weil wir arbeiten ja vorwiegend abends.
Wo dann dieser blöde Witz entstanden ist, und was machen Sie vormittags? Bei BR Heimat ratschen. Und du bist noch ganz durchgefroren, du kommst immer und überall hin mit dem Radl.
Ja, weil ich vor circa 30 Jahren das Autofahren aufgehört, also das Autofahren nicht, aber das Auto abgegeben habe und seitdem mit dem Radl fahre, weil ich eingesehen habe, dass es in der Stadt mit dem Auto eigentlich, ich habe mit dem Auto in der Stadt immer länger gebraucht wie mit dem Radl. Weil ich mit dem Auto, wenn ich irgendwo hingefahren bin in der Stadt, mehr Parkplatz gesucht habe, als der Weg dahin gedauert hat. Und mit dem Radl brauche ich einen Parkplatz suchen.
Und du fährst aber völlig entspannt Radl, du fährst jetzt nicht so wie er wollte.
Naja, früher war ich wilder, ja.
Früher waren wir alle wilder.
Das hat sich mittlerweile gelegt.
Schau dir mal im Studio um, gibt es irgendwas zu reparieren?
Nein, mit der Elektronik habe ich es nicht so.
Das war so schön. Du hast ja gefeiert vor 2 Wochen in der Iwal-Bühne dein 60-jähriges Bühnenjubiläum. Und wie ich eingangs gesagt habe, du hast ja mitgespielt. Und viele deiner Kollegen sind mit dir aufgetreten und haben über dich auch was gemacht. So ein paar Sketche und ein paar Stücke. Und 2 Kollegen haben sich ein bisschen lustig drüber gemacht. Und da hat sich das Publikum sehr amüsiert, dass du während der Proben manchmal einfach am Bühnenbild was rumreparierst.
Ja, weil während der Proben fällt einem sowas auf, dass irgendwas nicht passt und dass der Stuhl wackelt oder die Schranktür nicht richtig aufgeht oder so. Und direkt während den Proben mache ich das dann nicht. Also da warte ich dann schon die Proben ab und mache das nachher, dass das beim nächsten Mal besser klappt.
Also du stehst dann sozusagen mit dem Akkuschrauber hinter der Bühne.
Ja, mehr oder weniger, ja.
Woher kommt das handwerkliche Geschick?
Ja, keine Ahnung. Also mein Vater hat mich immer schon, mein Großvater hat mich schon angeleitet. Der war Dreher und der hat mir schon als Kind beigebracht, mit Hammer und Nagel umzugehen. Da hatte ich so eine kleine Fußbank und da habe ich dann immer die Nägel neckert. Und mein Vater, der war auch handwerklich begabt und der hat mich dann auch immer angeleitet und hat mir gezeigt, wie man was macht und hat mich mithelfen lassen. Ich kann mich erinnern, wir hatten so eine, in der Wohnung so eine Wohnküche und die hat er dann abgetrennt mit einer Holzwand. Und da durfte ich dann auch mitarbeiten an dieser Holzwand.
Und du handwerkerst daheim nur ein bisschen rum. Ich hätte beinahe gesagt pfuschen, aber du kannst es ja gescheit.
Ja, also ich habe unsere Küche zum Beispiel habe ich auch selber eingebaut.
Respekt, da muss man auch auf Strom und also auf den Herd achten. Der hat ja einen ganz anderen Strom als der normale.
Ja,
und das Wasser ist ja immer das Gefährlichste.
Ja, mir ist es zum Beispiel mal passiert, also mit Strom. Da habe ich die Waschmaschine angeschlossen über eine Verlängerung und plötzlich war die Waschmaschine hin. Dann haben wir jemanden kommen lassen und hat gesagt, ja, guter Mann, wenn Sie die Waschmaschine über eine Verlängerung anschließen, dann muss die Verlängerung dementsprechend dick sein. Und die Kabel müssen dementsprechend dick sein, sonst brennt sie durch, was dann passiert ist. Und deswegen ging die Waschmaschine nicht mehr. Also das muss man dann natürlich auch wissen, ja, was, wie man die Waschmaschine genau anschließt.
Jetzt weiß das.
Jetzt weiß ich es. Ja.
Also brauchst du eigentlich gar nicht Handwerker?
Selten, ja. Ich habe dann auch noch einen Freund, der ist Schreiner und Elektriker. Also wenn da mal was ist, dann frage ich den.
Wir haben uns auch während der Musik gleich unterhalten, Hansi Kraus und ich, weil wir beide technisch versierte Väter haben. Meiner war Ingenieur und hat zu mir mal gesagt, lass Finger davon, das kannst du eh nicht. Und deiner hat ganz tolle Sachen konstruiert, was ganz wichtig ist.
Ja, mein Vater war Maschinenbaukonstrukteur. Und der hat am Zeichenbrett irgendwelche Maschinen konstruiert. Unter anderem auch das Förderband damals in Riem, also vom Flughafen Riem. Das Gepäckförderband hat er konstruiert, also am Zeichenbrett.
Toll, da kamen die Gepäckstücke wahrscheinlich pünktlicher an als heutzutage. Dein Vater war der Herr Krause.
Ja.
Und das habe ich, als ich über dich nachgelesen habe, habe ich gedacht, das ist schon ein großer Einschnitt im Leben, wenn der Name als junger Bub, so wo hast du ja deine Karriere angefangen, du beratsch mal gleich, als junger Bub ist dein Name gleich verändert worden, weil eigentlich heißt du ja Jan Christoph Krause und bist als Hansi Kraus Künstlername dann berühmt geworden.
Naja gut, eigentlich heiße ich schon Hansi, weil dieses Jan ist...
Ist ja auch Hans.
Ist auch Hans. Und zwar komme ich aus Oberschlesien und Oberschlesien ist nach dem Krieg von den Polen übernommen worden, war dann unter polnischer Verwaltung und dann sind unsere Namen eingepolnischt worden. Mhm. Also dann wurde aus Hansi wurde Jan und aus Christoph wurde Krzysztof und mein Vater hieß Krause und meine Mutter hieß Krausowa. Mhm. Also bei den Frauen wurde immer das Ova hinten angehängt. Und deswegen habe ich in meinem Pass jetzt immer noch Jan Krzysztof Krause stehen. Und der Name ist dann geändert worden, weil der Produzent gesagt hat, ein Junge mit dem Namen Krause kann nicht den urbayerischen Dichter Ludwig Thoma darstellen, weil Krause ist zu preußisch. Mhm. Und das hat man mir ohne mein Zutun, ohne mich zu fragen, hat man mir das eh gestrichen. Und ich habe das erste Mal mitgekriegt, als wir bei der Premiere vor dem Kino standen, da am Sellinger Torplatz. Und da stand mein Name groß auf dem Plakat und da stand Hansi Kraus. Habe ich gesagt, ich habe das eh vergessen. Und dann hat man mich aufgeklärt, wieso das eh weggelassen worden ist. Naja, mein Gott, da habe ich mich halt gefügt. Gell?
Aber es war schon ganz schön übergriffig. Das wäre, als ob bei mir auf einmal Hermine Kaise stehen würde. Und ich würde sagen, hoppala, da fehlt das R. Das tun wir so schön rollen, ganz so viel bayerisch.
Ja, man hätte mich zumindest fragen oder informieren können. Ja. Oh mein.
Jetzt ist es aber dein Künstlername sozusagen. In deinem Pass steht Jan Christoph Krause, Künstlername Hansi Kraus.
Künstlername steht, glaube ich, gar nicht drin. Müsste direkt einmal nachschauen.
Du hast aber dann, als du erwachsen geworden bist, jetzt kommen wir gleich auf deine Karriere als Kind, dann versucht als Hans Krause durchs Leben zu gehen als Schauspieler.
Ja, das war ein Schmarrn von mir, weil ich mich...
Du warst Erwachsener, mag man kein Hansi mehr sein.
Genau, ich wollte dokumentieren, dass ich jetzt erwachsen geworden bin und nicht mehr der Junge, der kleine Hansi bin, sondern der erwachsene Hans. Aber das hat nicht viel gebracht, weil viele Leute haben mich dann gefragt, wenn ich mich am Telefon dann gemeldet, mit Hans gemeldet habe, hat es geheißen, falsch verbunden. Dann habe ich gesagt, nein, hier ist der Hansi. Oder irgendwie hat es nicht funktioniert und dann habe ich es wieder sein lassen.
Jetzt ist das schon dein Markenzeichen seit über 60 Jahren. Man kann nicht mit dir und über dich reden, ohne deine Karriere als, damals warst du einfach ein Kinderstar und bist da wie die Jungfrau zum Kinderstar gekommen.
Ja.
Der Opa war schuld.
Nicht nur mein Opa. In der Abendzeitung stand ein Artikel, dass eben dieser Lausbub gesucht wird für die Verfilmung von Ludwig Thomas Lausbub-Geschichten. Und wir hatten damals die Abendzeitung abonniert und dann komme ich eines Tages nach Hause und dann sagt mein Großvater zu mir, der war öfter bei uns zu Besuch, du wirst Schauspieler. Ja, sage ich, ist schon recht. Und dann hat man mir eröffnet, was da in der Abendzeitung steht und ich soll einen Brief dahin schreiben, eine Lausbubengeschichte. Und ich hatte überhaupt keinen Bock, da irgendwas hinzuschreiben, weil ich hatte meine Hausaufgaben gemacht.
Nochmal was schreiben?
Nee. Und dann, ja, dann hat man mich mit sanfter Gewalt dazu gebracht, dann habe ich da was geschrieben. Und das musste eine Lausbubengeschichte sein, die war aber zweitrangig, die hat keinen interessiert eigentlich in der Produktion. Wichtig war das Foto, das man, also ein Foto von mir, das man dazu schicken musste, ja.
Dein Papa aufgenommen, der ein begeisterter Fotograf ist, ja. Was du ja heute noch bist.
Ja, stimmt. Und das Foto, habe ich später erfahren, hat die Dame, die die Fotos ausgesucht hat, dreimal weggelegt, bevor sie es dann aufgrund der Figur mit dazugenommen hat. Und zwar war das ein Foto, wo ich gerade aus der Isar steige, in der Badehose mit, ich glaube auch noch mit Taucherbrille auf dem Kopf und Schnorchel. Also vom Gesicht hat man, glaube ich, gar nicht so viel gesehen. Aber die Figur hat man eben gesehen und aufgrund dessen hat sie es dann doch dazugenommen. Und dann war ich mit drin.
Was war denn mit deiner Figur? Warst halt nicht spindeldürr.
Genau, die war ziemlich stämmig. Ja.
Kernig.
Kernig, genau.
Hat meine Oma immer gesagt, das ist ein Kernigsmadel.
Ja.
Und so bist du zu deiner Karriere gekommen und bist bei den Lausbubengeschichten, bei der Verfilmung von Ludwig Thoma, die Hauptfigur geworden. Aber das war auch wieder so eine verdrahte Geschichte, weil eigentlich haben sie dich nicht auserkoren. Du warst ein Casting, sagt man heutzutage.
Ja.
Wie hat man früher gesagt?
Keine Ahnung, okay. Wie das da damals geheißen hat.
Ja. Fällt mir auch nicht.
Bewerbung. Oder was? Ja, wir wurden dann alle, es waren ungefähr 200 Jungs, die da eingeladen worden sind, also Burm. Und wir haben uns alle im Franziskaner eingefunden und saßen da vor Bier, Brezen und Zigarren. Das war deswegen, weil das im Film dann später auch vorgekommen ist. Das Bier habe ich nicht getrunken, das hat nicht geschmeckt, das war bitter. Und da habe ich halt die Brezen gegessen und habe mitgekriegt, dass da einer rumgeht. Und die Jungs auffordert, ihre Adresse zu hinterlassen. Mich hat keiner aufgefordert und ich hatte meinen Freund dabei zur Verstärkung.
Ach, ihr seid ohne Eltern dahin marschiert?
Ja, ja.
Ging halt gar nicht mehr.
Und ich wollte, wie gesagt, nicht da ganz allein hingehen und habe eben meinen Freund mitgenommen und kriegt das mit, wie der da rumgeht und die Jungs auffordert, die Adresse zu hinterlassen. Dann habe ich mir gedacht, naja gut, wenn ich jetzt schon da bin, hinterlasse ich meine Adresse auch und habe gesagt zu meinem Freund, sage ich, Peter, komm, da gehen wir jetzt auch hin. Und haben wir beide unsere Adresse hinterlassen und waren dann praktisch eine Stufe weiter. Und dann wurden unsere Kameratauglichkeit wurde beim nächsten Mal getestet. Also wir wurden da stand eine Kamera und wir mussten vor der Kamera agieren, sprich ein Interview geben oder wurden befragt. Und mir war die Kamera, war mir völlig wurscht, weil ich war es gewohnt, von meinem Vater fotografiert und gefilmt zu werden. Und dann hatte ich diesen Test auch bestanden und dann das nächste Mal mussten wir dann eine kleine Szene auswendig lernen und das vor der Kamera dann spielen. Und diesmal war ein Film in der Kamera. Beim ersten Mal war kein Film in der Kamera, weil dann wollten sie ja nur schauen, ob wir Angst vor der Kamera haben. Beim zweiten Mal war dann ein Film in der Kamera. Und da ist das Ganze aufgenommen worden, um das dann später überprüfen zu können, ob man telegen ist.
Du habt ihr dann schon einen Text auswendig lernen müssen oder habt ihr da so ein bisschen frei?
Nein, wir mussten noch einen Text auswendig lernen. Das war nicht viel, also.
Wie alt warst du damals? Weil die Dreharbeiten waren, der Film kam ins Kino, da warst du 12 und
ja.
Bist zu 11 gewesen.
Ja.
Das war auch nicht so einfach mit 11. Da hat man gerade ein Gedicht in der Schule auswendig gelernt.
Und ja, die Glocke, glaube ich, haben wir damals gelernt.
Ja, die ist lang.
Ja, die ist lang, ja.
Weißt du, welche Szene das war?
Nein, keine Ahnung mehr.
Machen wir mal rein, ob es vielleicht die Szene war. Ich habe nämlich einen Filmausschnitt gefunden. Moment mal, da gehen wir schnell mal hin. Du hast den Film wahrscheinlich schon tausendmal gesehen.
Ja, nein, tausendmal nicht, aber des Öfteren.
Auch schon mit den Enkeln.
Ja.
Hören wir mal rein.
Wir müssen ein anderes Leben anfangen. Ja, Fritz, du musst auch ein anderer werden. Probier's nur, es geht ganz gut.
Hast du es fertig gebracht?
Ja, die Mutter gibt immer Obacht, wenn ich im Gebetbuch lese und sagt zu meiner Schwester, dass mit mir eine Verwandlung geschehen ist. Und ich glaube es auch, weil ich nun schon eine Viertelstunde lang ein Gebetbuch lesen kann, ohne daran zu denken, wie ich den Kindern etwas antue.
Ich will morgen anfangen. Aber vorher muss ich den Felkerer Senf auf die Türklinke schmieren, damit er meint, das ist was anderes.
Die Lausbubengeschichten, ich glaube, die hat fast jeder gesehen. Im Kino damals noch, ich kann mich gut erinnern, das war mein erster Kinofilm. Und unser Vater, der so richtig Münchner Lausbub war, hat gesagt, da geht's hin, das ist ein schöner Film, das ist schön. Aber früher habe ich gar nicht gesehen, weil hinter uns, meiner Schwester und mir, sind solche Lausbuben gesessen. Wir haben Zöpfe gehabt, meine Schwester und ich. Und die haben uns an die Zöpfe festgehalten von hinten und den Klappsitz vom Kino so hochschnalzen lassen. Das hat saumäßig wehtan. Darum bin ich froh, dass ich die jetzt zwei Stunden sehe, weil von dem Film habe ich gar nicht so viel gesehen. Du redest in der Rolle sehr bayerisch, aber du bist ja schon als Schulkind von Schlesien nach München gekommen und bist dann sofort, weil du in, glaube ich, in Giersing aufgewachsen bist, in das Bayerische, ja. Und hast so richtig schönes Münchnerisch. Du hast ja nicht bloß ein Bayerisch, sondern so ein Münchnerisch. Wir haben schon über so rollende R gesprochen. Bist du klein reingekommen oder warst du erst sozusagen das Flüchtlingskind?
Ich weiß gar nicht mehr, wie das war, aber ich war, natürlich war ich Rucksackdeutscher, ja. Und habe aber das Bayerische ziemlich schnell gelernt gehabt. Also ich glaube, in dem Alter lernt man schnell.
Beim Fußballspielen auf der Straße.
Ja, und damals ist in der Schule auch bayerisch geredet worden. Das ist ja heute nicht mehr der Fall. Also meine Enkel und meine Kinder auch, die haben in der Schule nicht bayerisch geredet.
Nein, das ist einem eher austrieben worden, gell?
Ja, ja. Aber bei uns war das damals üblich, dass man bayerisch geredet hat. Und dann habe ich das schnell drauf gehabt.
Und deine Eltern?
Meine Eltern, die haben nie bayerisch gesprochen. Also bis gestorben sind nicht.
Mhm. Haben die dieses Schlesisch-Deutsche noch drin gehabt?
Oder daheim ist nur Hochdeutsch geredet worden. Mhm. Also mit meinen Eltern habe ich kein Bayerisch geredet.
Das merkt man manchmal nur bei dir. Du hast gerade eben gesagt, die Jungen, und dann hast du korrigiert und gesagt, die Burm. Ja. Also ihr habt richtig Hochdeutsch gesprochen.
Ja, ja.
Um eben nicht eingeordnet zu werden in irgendeinem Dialekt.
Nein, ich glaube, meine Eltern waren einfach schon zu alt, um Bayerisch zu lernen, denke ich. Die mussten damals, wir waren ja Deutsche, die mussten damals Polnisch lernen, um eben mit den Polen zurechtzukommen und auch mit den Behörden zurechtzukommen. Mein Großvater zum Beispiel, der hat nie Polnisch gelernt. Der hat mich immer mitgenommen zum Übersetzen. Mhm. Weil ich damals, so bis ich 6 war, ja, fast besser Polnisch gesprochen habe als Deutsch. Und da gab es mal so einen Vorfall. Ich bin aus Gleiwitz, und mein Großvater und ich, wir sind dann mit der Straßenbahn gefahren und steigen ein, und dann sagt er, bevor wir eingestiegen sind, sagt er zu mir, also ab jetzt kein Wort Deutsch mehr. Weil wenn man sich da als Deutscher geoutet hat, das war nicht ungefährlich. Weil man dann unter Umständen auch verprügelt worden ist von den Polen. Mhm. Was ich ihnen heute nicht verdenken kann, weil die haben ja unter uns gelitten, unter den Deutschen. Jedenfalls sagt er zu mir, also kein Wort Deutsch jetzt mehr. Und wir steigen in die Trambahn ein, und ich laut Hals in der Trambahn, Opa, komm mal rüber, da habe ich irgendwas ganz laut auf Deutsch gesagt. Der Mann hat das Zittern angefangen und ist bei der nächsten Station ausgestiegen. Ich habe das nie wieder gemacht, sowas. Ich war damals wahrscheinlich schon ein Lausbub.
Wenn wir schon bei BR Heimat sind, reden wir auch viel über Heimat. Das war ja für deine Familie auch ein großer Schritt zu sagen, jetzt gehen wir nach Deutschland. Aber es war die ganze Familie dabei, mit Onkel und Tanten.
Ja, die ganze, mit Großeltern, mütterlicherseits, väterlicherseits, mit Onkel und Tante, ja, und meine Familie halt. Also mein Bruder, ich und meine Eltern.
Und dann bist du ein richtiger Münchner Lausburg geworden.
Ja.
Und das hat dein Opa erkannt, hat gesagt bei der Abendzeitung, da suchen sie gerade für Ludwig Thomas Verfilmung Lausbubengeschichten. Haben deine Eltern, dein Großvater, haben die überhaupt Ludwig Thoma gekannt?
Nein.
Denke ich mir doch.
Ich natürlich auch nicht. Und ich habe die Bücher nicht gekannt. Und das hat eben geheißen, das muss ein Lausbub sein. Und mein Großvater hat gemeint, ich
kann nur der Hansi sein.
Genau.
Die haben dich daheim aber auch Hansi genannt, oder Jan?
Hansi, ja, ich glaube schon. Ja. Na, Jan auf keinen Fall. Mhm. Also Jan bin ich nie genannt worden.
Und dann bist du da hinmarschiert, ihr habt eure Adresse hinterlassen, dein Freund Peter und du. Dann habt ihr Probeaufnahmen gehabt und, wie wir es ja alle von Castingshows kennen, irgendwann mal bleibt einer über, und das warst dann du.
Dann war ich besetzt, genau, gecastet. Besetzt, also, ja. Hat das früher geheißen. Ja, und dann habe ich meinen ersten Drehtag gehabt Und dann habe ich nach dem ersten Drehtag ich gesagt, sie sollen sich bitte einen anderen suchen, weil das macht keinen Spaß.
Starallüren schon am ersten
Schon nach dem ersten Tag Starallüren, genau. Nein, das war, ja, man hat mir das Ganze wunderbar geschildert, wie lustig das ist, einen Film zu drehen und die Erwachsenen zu ärgern. Und das war überhaupt nicht lustig. Ich musste da funktionieren und Text abliefern. Also das war Arbeit für mich. Und eigentlich hatte ich ja Ferien, weil die Filme sind ausschließlich in den Ferien gedreht worden, damit die Schulzeit nicht tangiert wird. Ja. Und dann musste ich in meinen Ferien arbeiten und auch noch auswendig lernen. Und das hat mir überhaupt nicht passt.
Während die anderen beim Bauen waren.
Ja.
Wie haben Sie die dann wieder rumgekriegt?
Das habe ich dann später erfahren. Der Regisseur, das war damals der Helmut Keutner, der hat dann gesagt, man sollte mich ein bisschen mehr mit Samthandschuhen anfassen. Und mich ein bisschen an der langen Leine laufen lassen. Und das ist dann passiert. Und dann habe ich über kurz oder lang, wir haben damals in Beuerberg gedreht, da die ganzen Kinder gekannt in Beuerberg und war mit denen immer unterwegs und habe Spaß gehabt mit denen, was natürlich auf Kosten der Produktion gegangen ist und auf Kosten der Nerven der Leute, die auf mich aufpassen mussten, weil ich nie rechtzeitig zu den Aufnahmen da war.
Und hast du so viel Blödsinn gemacht?
Ja, wir sind da zum Baden gefahren und einmal weiß ich noch, jetzt haben wir in der Leusach gebadet. Und dann müssen wir irgendwo eine Stelle erwischt haben, wo ein Abflusskanal in die Leusach geflossen ist. Und dann bin ich wieder in den Drehort gekommen. Ich war immer in Kostüm und Maske. In dem Fall nicht in Maske, aber in Kostüm. Und dann habe ich mein Kostüm wieder angezogen und komme an den Drehort. Und dann haben sie alle gesagt, ja, wo warst denn du so, stinkst? Ich muss fürchterlich gestunken haben. Ja, oder da sind dann so Sachen passiert, dass ich natürlich wieder kurz vor knapp war, um an den Drehort zu kommen. Dann hat mich einer hingefahren mit dem Radl. Und ich bin hinten auf dem Gepäckträger gesessen, springe vom Gepäckträger runter und reiß mir die Hose auf, einen riesen Triangel rein. Ja. Konnte ich auch nicht gleich sofort mit dem Drehen anfangen, weil dann musste erst die Hose genäht werden. Und haben die Leute ihren Ärger mit mir gehabt.
Ja, du warst ja Kind. War jemand von deinen Eltern eigentlich dabei? Oder ist es jetzt heutzutage so, dass jemand von der Familie dabei sein muss bei Dreharbeiten mit Kindern?
Meine Eltern waren ja beide berufstätig. Meine Mutter war Zahntechnikerin, mein Vater, wie gesagt, Maschinenbaukonstrukteur. Und mein Großvater war dann für mich zuständig. Wobei der auch mehr mit anderen Leuten da geratscht hat und als Statist tätig war, als auf mich aufzupassen.
Ach, der Opa hat mitgespielt?
Ja, ja.
Nett.
Ja, einmal hat man auch kurz gesehen, einmal, aber nur von hinten leider.
Schmeiß. Das ist aber auch toll. Er macht dich zum Star und wird selber noch Filmstar. Hätte er sich auch nicht träumen lassen. Da kam eine Rolle zur nächsten, aber nach den Ferien bist du ja dann wieder in Schule gekommen und hast dann erzählt, ich bin übrigens bei einer Verfilmung dabei. Ludwig Thoma war vielleicht in der Schule gar nicht so ein großes Thema.
Nach dem Drehen bin ich dann ganz normal wieder in die Schule gegangen. Also da ist nicht über die Dreharbeiten geredet worden. Bin natürlich dann darauf angesprochen worden, weil die Leute das ins Kino gegangen sind und die Filme angeschaut haben.
Also, als der Film schon angelaufen war im Kino, dann bist du ja dann schon völlig überraschend für dich ein Star geworden.
Ja, und das hat genervt.
Denke ich mal.
Weil ich war plötzlich bekannt wie ein bunter Hund und die Leute haben mich angequatscht und ich hab meine Ruhe nicht mehr gehabt. Und jeder wollte ein Autogramm von mir und wenn ich irgendwo unterwegs war mit Spätzeln, haben sie mich aufgehalten und festgehalten und wollten mit mir ratschen. Und ich wollte einfach nur meine Ruhe haben. Also, naja.
Aber das macht schon was mit einem Kind. Du hast es spielerisch gemacht mit den Dreharbeiten, hast dann gesagt, so nach den Ferien fuhr ich wieder mit meinen Spätzeln und bin wieder ich, der Hansi Krause.
Genau.
Und dann bist du auf einmal ein Star gewesen und hast gar nicht gewusst, wie man damit umgeht wahrscheinlich.
Nein, überhaupt nicht. Ne? Aber das hat sich dann im Laufe der Zeit gelegt. Dann, ja, so als ich dann 20, 25 war, haben mich die Leute dann nicht mehr so gekannt, weil erstens habe ich mich optisch verändert und zweitens habe ich nicht mehr so viel gedreht. Und das war ganz angenehm, dass ich da mal Ruhe gehabt habe.
Aber mit den Spätzeln ist es dann gleich geblieben?
Ja. Und ich war auch kein Besonderer oder ob ich jetzt da im Film mitgespielt habe oder nicht, das war denen nicht wurscht.
Gott sei Dank.
Ja, Gott sei Dank, genau.
Dann hast du es wirklich damals schon wie so ein kleines Hobby genommen und dann in der Schule warst du wieder
Grause. Ich habe mir gedacht, die anderen, die haben bei der Post gearbeitet in den Ferien und haben sich da Geld verdient oder haben Zeitungen ausgetragen. Und ich hatte das Glück, einen Film zu drehen und ohne großen Aufwand. Das war für mich mein Ferienjob eigentlich.
Spielerisch hat es damals angefangen, Hansi, und das war dir damals sicher nicht bewusst, dass das dann doch dein Beruf werden würde.
Nein, überhaupt nicht. Also ich war auch so erzogen. Mein Vater hat immer gesagt, Schauspielerei ist ein brotloser Beruf, du wirst nicht Schauspieler. Du lernst einen anständigen Beruf. Und ich war nie ein guter Schüler und bin dann vom Gymnasium geflogen, auch aufgrund meiner Filmtätigkeit. Und zwar nach dem ersten Film, den ich gedreht hatte, kam dann der Vertrauenslehrer zu mir und hat gesagt, Krause, wenn du noch einen Film drehst, fliegst du von der Schule. Da habe ich gesagt, wieso, das tangiert doch die Schule überhaupt nicht. Ich drehe doch die Filme rein in den Ferien. Und dann hat er gesagt, du brauchst die Ferien zum Nacharbeiten. So gut, so ein guter Schüler, wie du bist. Und dann habe ich in den nächsten Ferien den zweiten Film gemacht und bin von der Schule geflogen.
Aber das ist doch kein Argument, oder hast du schlechte Noten
wirklich? Nein, ich habe wirklich schlechte Noten. Also ich war schlecht in Mathe und Physik, wobei ich dann auch ganz gezielt gemobbt worden bin von den Lehrern. Also mir hat dann so ein präpotenter, junger Erdkundelehrer auch noch in Erdkunde eine 5 reingekaut. Das hätte nicht sein müssen. Ich hatte dann schon in Mathe und Physik jeweils ein 5er. Das hätte gereicht, um von der Schule zu fliegen. Der 5er in Erdkunde, den hätte es wirklich nicht braucht. Aber der Mathelehrer, der hat witzigerweise auch Kraus geheißen. Es war so ein kleiner grauer Vogel, dem konnte ich irgendwie nicht böse sein, aber der hat mich ganz offensichtlich gemobbt. Der wusste, dass ich nicht vorbereitet war und hat mich jede Stunde an die Tafel geholt, wo ich dann mein Nichtkönnen beweisen konnte vor der ganzen Klasse. Und dann war ich auf die Realschule und da war das war wie Feuer und Wasser. Was mich die Lehrer am Gymnasium genervt haben, so schön war es auf der Realschule.
Ja, wunderbar dann.
Ja, es war wunderbar.
War eigentlich dein Glück.
Ich war, glaube ich, eine Woche auf der Realschule, kommt eine Durchsage, Krause aufs Direktorat. Denke mir, Scheiße, geht das schon wieder los? Ja, bin ich aufs Direktorat. Was war? Der Direktor hat mich einem Ministerialbeamten, der gerade zu Besuch war, vorgestellt. Ich kam also da ins Direktoratszimmer und dann stand ich da und dann hat er gesagt, also schauen Sie, das ist unser Schauspieler.
Mal. Vorher bist du eigentlich da missachtet worden, hat man die eher runtergemacht und da waren sie ganz stolz auf dich.
Ja, genau. Also ich habe da die Prüfungen hab wieder mit links gemacht. Also das war kein Problem mehr auf der Schule.
Und dann Freude auch an der Schule.
Hat wesentlich mehr Spaß gemacht als auf dem Gymnasium.
Und du hast aber weiter drehen dürfen dann in den Ferien.
Ja. In den Ferien immer. Da sind sogar dann Schulzeiten sind da tankiert worden. Also ich habe dann teilweise nach den Ferien noch eine Woche drangehängt wegen Dreharbeiten.
Das ging dann, weil die ja, Schule gesagt haben, mit den Noten funktioniert es und ja, der holt es rein. Ja. Aber schau, so kann es Kindern auch Freude machen. Vielleicht einer der Gründe, warum du später dann noch Erzieher geworden bist. Da, wo du jetzt sitzt, Hansi, ist letztes Jahr die leider vor kurzem verstorbene wunderbare Heidelinde Weiß gesessen und hat auch von den, also hat auch von ihrer Karriere erzählt, aber auch mit liebevollen Erinnerungen an die Dreharbeiten mit dir bei den Lausbubengeschichten. Und ich weiß sogar, ein Freund von mir, der hat seine Tochter dann Cora genannt, weil alle Buben verliebt waren in die Cora, in den Lausbubengeschichten.
Ich auch. Ich war, also in die Heidelinde war ich ganz verliebt. Also, ja, ich war damals vorpubertierend und wenn sie mich, wir hatten mussten Fotos zusammen machen für die Produktion und da stand sie hinter mir und hat mir über die Backen gestrichen.
Schnaufst jetzt noch. Ja. Schade, dass ihr euch nicht mehr begegnet seid.
Ja, schade.
Allein Heidelinde Weiß, Elisabeth Flickenschild, Friedrich von Thun, jetzt fallen wir nicht auf einen Schlag gleich alle ein, aber es waren lauter bekannte Schauspieler, die mitgespielt haben. Das ist im Nachhinein, die Lausbubengeschichten, ist schon so ein Stück, wo man immer bei Ludwig Thoma an die Verfilmung denkt. Also wir haben das Buch zwar daheim stehen gehabt mit den Zeichnungen, du sagst, von Olaf Gulbrandsson waren die.
Ja.
Und dann hat man die Zeichnungen gesehen von dem Semmelweis, von dem dicken Lehrer, von der Tante Frieda mit dem Vogelkäfig und vom Ludwig. Und jetzt im Nachhinein warst du perfekt besetzt. Die Zeichnungen und Hansi Graus sind schon wirklich eine gute Vorlage gewesen für das, was du dann dargestellt hast.
Ja, wie gesagt, ich bin ja aufgrund meiner Figur besetzt worden. Nicht aufgrund meines Aussehens.
Aufgrund deiner Schönheit. Aber du hast ja auch den Burg gespielt, so grandios. Der war halt ein bisschen kernig, haben wir gesagt, und der Hurt. Und im Nachhinein, weil du vorhin gesagt hast, du hast einen Triangel reingerissen. Nicht in der Lederhosen. Damals hat man ja gar keine Lederhosen auch gehabt. Da hat man Gewand auch gehabt, der Hosen halt.
Ja, das war Loden. Lodenhose war das, ja. Ich glaube, ich habe nie eine Lederhose angehabt in der Rolle. Ja. Na?
Fünfmal hast du den Ludwig gespielt?
Ja.
Und hast du dich dann phasenweise mit dem Hundspur identifiziert? Weil die Streiche waren so, ich kannte ja die Geschichten vom Buch und weiß auch, dass mein Vater und sein Bruder ungefähr ähnliche Lausbuben waren und sich königlich amüsiert haben, dass jemand darüber geschrieben hat. Lang hat man Ludwig Thoma nur mit diesen Lausbubengeschichten verglichen, dass wirklich sowas aufgeschrieben worden ist, was das für Lauser waren.
Wie meinst du jetzt?
Na, dass das einfach so spielerisch bei dir dann in der Rolle war, dass du einfach der Ludwig geworden bist, weil du selber so einer warst.
Ja, wie gesagt, ich war gut besetzt. Also ich hab dann später ja noch die Lümmelfilme gemacht, da habe ich sogar zwei Streiche eingebracht, ins Drehbuch eingebracht, die ich selber in der Schule vollführt habe.
Jetzt haben wir aber nur einmal, wenn wir gerade über die prominenten Schauspieler geredet haben, der mitgespielt hat. Und damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet, der auch mitgespielt hat.
Das war damals mit Hansi Graus, wenn Ludwig ins Manöver zieht. Da war der Hansi Graus vielleicht 15 Jahre und ich war damals 21 Jahre. Damals waren wir Europapokalsieger. Dann habe ich gesagt, ja gut, wir müssen im Training machen können. Weil du musst dann einmal 8 Stunden dort sein. Dann haben wir mal ein paar freie Tage gehabt im Training. Dann haben wir das schnell in 3-4 Tagen haben wir das schnell weggedreht. Das war recht lustig. Da war die Flickenschild noch da, der Romberg und alle großen Schauspieler und auch Sepp May und Gerd Müller natürlich.
Das war Sepp Meier.
Ja.
Und die haben damals mitgespielt.
Ja, das war ein Film über ein Manöver. Wenn Ludwig ins Manöver zieht, hat er geheißen, ja. Und da hat der Meier und der Müller haben da Rekruten gespielt. Und der Chick Tschaikowski war der Spieß. Also
bist du eigentlich auch so spielerisch mit den Stars von damals erwachsen geworden?
Ja, und ich muss sagen, ich war immer ganz aufgeregt, wenn ich gewusst habe, heute kommt die Flickenschild oder heute kommt der Romberg. Und ich kannte die ja alle. Und als sie dann vor Ort waren und mit mir gespielt haben, dann waren das ganz normale Leute. Ich habe immer gedacht, das sind ganz besondere Leute, weil das sind ja Schauspieler und bin wunderbar mit den Leuten ausgekommen. Also die mochten mich, ich mochte sie.
Das war ja ein Miteinander. Aber so geht es dir heute sicher ja auch, wenn du dann jetzt der berühmte Schauspieler bist und mit unbekannten Leuten zusammenarbeitest, dass du eben auch nicht dieses Abgehobene und dieses Star-Allüren hast. Weil die anderen, die berühmten Stars damals, haben ja mit dir auch einen normalen Umgang gehabt.
Ja, genau so war es. Ja.
Ihr habt miteinander gespielt.
Ja.
Gab es einen von diesen ganzen Filmen einen Lieblingsfilm oder einen Lieblingsschauspieler? Oder ging das einfach so, wie du dann in die Pubertät gekommen bist, einfach so spielerisch weiter, dass du so ein Parallelleben gehabt hast? Vom Kind zum Teenager hat man damals nicht gesagt, oder?
Hat man gesagt? Ja, hat man schon gesagt. Ja, doch. Ja, einen Lieblingsschauspieler habe ich schon gehabt. Das war der Terrorfall, der Hans Terrorfall. Der war genauso kindisch wie ich. Und das war der Bruder vom Produzenten, vom Buber Seitz. Und der hat auch, das war der Hans, hat Hans Seitz geheißen und der hat sich dann, weil er geschauspielert hat, Terrorfall genannt.
Der so war, wie das Terrorfall-Theater am Schliersee.
Ja, genau, das ist ja das Theater vom Buber Seitz oder von seinen Großeltern, glaube ich.
Überhaupt das erste Bauerntheater
war das ja. Und. Terrorfall rückwärts gelesen heißt La Forêt. Und der Buber Seitz, der hat ja die Drehbücher geschrieben unter dem Pseudonym La Forêt. Ja. Und mit dem Hansi, das haben wir nur Blödsinn gemacht eigentlich. Ich weiß noch, da haben wir einmal an einem Drehort, war der Dorf war ja nicht weit weg, und da hat er einen Karpfen rausgeholt, so neben den Dreharbeiten. Mit einer Angelschnur und einem Stück Brot hat er dann Karpfen rausgeholt. Und dann hat er mir mitgegeben, ich soll ihn zum Wirt bringen, dass wir abends essen können. Und ich war natürlich wieder auch in Kostüm und Maske und habe den Fisch so unter die Jacke, damit ihn keiner sieht. Und bin dann rüber zum Wirt und habe ihn da abgeliefert. Und dann bei der nächsten Szene sagt der Regisseur zu mir, du Hansi, es ist so heiß heute, zieh die Jacke aus. Das ist ja nicht, zieh die Jacke aus. Und hat er weißes Hemd an und von dem Karpfen das ganze Hemd voller Schuppen und blutig und schleimig. Und ja, musste wieder die Kostümabteilung anrücken. Und
die haben die gern gehabt.
Ja, ja, ja. Man musste wieder umgezogen werden. Und gestunken hat es natürlich auch.
Das war es ja von dir schon gewohnt. Aber eigentlich war es genau das, was du dir am Anfang gewünscht hast, dass es ein Gaudi war. War doch eine schöne Zeit.
Ja, das war. Und ich habe mich jedes Jahr wieder darauf gefreut, einen neuen Film drehen zu dürfen. Das hat richtig Spaß gemacht.
Und wann war irgendwann mal Schluss? Weil du dann zu alt warst oder weil die Ideen ausgegangen sind? Weil das nach den Lausbubengeschichten und Tante Frieda war, ist das ja, hat sich ja von Ludwig Thoma ziemlich weit entfernt.
Ja, und zwar die Meidi von Liebermann.
Die Frau von Ludwig Thoma, die letzte oder Lebensgefährtin.
Die hat noch gelebt, als der erste Film ins Kino kam.
Die hast du kennengelernt.
Ja, und die hat mir sogar noch was ins Buch geschrieben. Und die war ganz begeistert von dem Film. Die hat gesagt, ja, genau so hätte sie sich Ludwig Thoma die Verfilmung seiner Lausbubengeschichten vorgestellt. Aber was ich dann so mitgekriegt habe, beim zweiten Film hat sie auch noch gelebt und mit dem war sie nicht mehr so einverstanden. Das war der Tante Frieda, hat der geheißen. Wobei,
der war doch nah dran.
Ja, ja, ich habe dann die Bücher gelesen, natürlich, und da gab es aber auch das Buch Tante Frieda. Und also ich habe da, also für mich war das auch eine schöne Verfilmung der Geschichten von Tante Frieda. Aber das hat die Frau Liebermann nicht so gesehen.
Ja gut, sie war jetzt nah an dem Werk von Ludwig Thoma. Ihr habt einfach das Spielerische angelegt. Und es musste auch eine Kontinuität haben von den Lausbubengeschichten zu Tante Frieda, dass es ähnlich bleibt.
Gut, die Letzten, die, wenn Ludwig ins Manöver zieht, hat dann nichts mehr mit Ludwig Thoma zu tun gehabt. Das stand ja auch dann nach Ludwig Thoma. Ja, ja.
Aber du warst ja damals schon ein Star und das Publikum wollte ja, dass weitergeht. Und die Filmemacher auch, weil das einfach so erfolgreich war. Und es läuft ja jetzt noch im Fernsehen rauf und runter.
Ja, der, solange es ging, ist gedreht worden. Und ich denke mir, nachdem die Zuschauerzahlen dann weniger wurden, hat man aufgehört.
Und dann hat für dich ohnehin, Hansi Kraus, ein neuer Lebensabschnitt begonnen. Dann warst du ja dann auch am Ende deiner Schulzeit. Dann warst du auch nicht mehr der kleine Ludwig. Und dann war auch ein großer Einschnitt in deinem Leben, wo du dir auch überlegt hast, wie es beruflich weitergeht und wer du dann jetzt auch sein magst, nicht mehr der Kinderstar oder der Teenagerstar. Da sind dann die Pauker-Filme gekommen. Das war so die nächste Kino-Ära, die wir in den 70er gehabt haben. Da ist man in Pauker-Filme gegangen. Du und Heintje und Roy Black und wer alles in den Pauker-Filmen mitgespielt hat. Das war dann wieder ganz eine andere Lebenszeit, aber die deinem Alter dann besser entsprochen hat. Und darüber unterhalten wir uns dann nach die 11er Nachrichten.
Gut.
Mit Heintje hast du auch gespielt, gell? Der war auch dabei.
Ja, 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 ja.
BR Heimat. Habe die Ehre.
Grüß Gott zur zweiten Stunde vom Ratsch mit Hansi Kraus. In der ersten Stunde haben wir über, natürlich kommt man nicht drauf vorbei, und das war ja der Beginn seiner Karriere, über die Lausbubengeschichten geredet. Und dann ist es weitergegangen vom Lausbur zu Lümmel, zu den Lümmel-Filmen, zu den Pauker-Filmen, die in den 70er Jahren die Kinokassenknüller waren. Auch da hat er ein Rechtsmassel gehabt. Der Zufall hat ihn dazu geführt, dass Hansi Kraus die Lümmel-Filme gemacht hat, und das erzählt er uns gleich. Hansi Kraus bei mir zu Gast, und du hast gesagt, die Lümmel-Filme, zu denen du bist, genauso zufällig kommen wie zu den Lausbuben-Filmen.
Ja, da habe ich schon wieder Schwein gehabt.
Du hast ein Masel.
Ja, ein Masel, genau. Ja, wie gesagt, ich habe die Lausbuben-Filme gedreht. Und dann kam irgendwann der Produzent zu mir und hat gesagt, du kennst du nicht ein paar Spätzeln, von denen du glaubst, dass sie spielen könnten. Und ich habe mir gedacht, naja, der sucht Statisten für den nächsten Lausbuben-Film, und habe ihm 4, 5 Leute geschickt. Und da war einer dabei, das war ein Schauspielersohn. Das war der Florian Lindinger. Und dessen Vater war der Hugo Lindinger. Das war ein Salzburger Schauspieler. Und von dem hat er geglaubt, dass er spielen kann, weil er eben Schauspielersohn war. Und ich habe ihm die geschickt, und dann war die Sache für mich erledigt. Und irgendwann, 2, 3 Monate später, kriege ich ein Anruf von der Produktion, ich soll sofort ins Büro kommen mit den Eltern. Ja, dann sind wir ins Büro gefahren, und da ist uns eröffnet worden, dass ich sofort nach Baden-Baden fahren muss, um die Rolle des Pepe Nietnagel zu übernehmen, also in den Lümmel-Filmen. Und dann hat sich herausgestellt, dass der Produzent den Florian Lindinger engagiert hat für die Rolle des Pepe Nietnagel, weil er geglaubt hat, wenn dieser Schauspielersohn ist, dass er auch spielen kann. Es hat sich dann aber herausgestellt, dass, ja, er, ich weiß nicht wieso, er hat versagt, er konnte das nicht. Und dann ist ihm nichts anderes übrig geblieben, als mich zu holen, weil die Produktion schon, glaube ich, 1 oder 2 Wochen gelaufen ist und jeder Tag Geld gekostet hat und der so schnell wie möglich ausgewechselt werden musste, dieser Schauspieler. Also mein Spätzle. Ja, und so bin ich dann zu den Lümmel-Filmen gekommen. Wenn der nicht versagt hätte, wenn der funktioniert hätte, wenn der hätte spielen können, Florian, dann wär ich nie zu den Lümmel-Filmen wäre ich nie der Pepe Nietnagel geworden.
Heißt wirklich dein Enkel auch Pepe?
Mein Enkel heißt auch Pepe, aber das hat nichts mit dem Pepe Nietnagel zu tun, sondern meine Tochter hat 2 Enkelkinder, also nicht meine Tochter, ich habe 2 Enkelkinder, und die Tochter, also ihre Tochter heißt Emma, und meine Tochter wollte einen ähnlich kurzen, prägnanten Namen wie Emma haben, und da ist ihr Pepe eingefallen.
Wie nett. Der Pepe Nietnagel war so deine zweite Karriere. Also erst war es der Ludwig und dann war es der Pepe, und da warst du ja ein Senkrechtstarter im Kino. Auf einmal waren diese Lümmel-Filme, liefen in allen Kinos rauf und runter, und das war so die Fortsetzung eigentlich von dem, was ein Lausbur ist. Das ist eigentlich der Lackl, der Lümmel in der Schule.
Und von denen haben wir sogar noch mehr gedreht als von den Lausbuben-Filmen. Also die Lümmel-Filme waren 7 und die Lausbuben waren 5 Filme. Und ja, so gesehen waren die erfolgreicher als die Lausbubenfilme.
Das hast du aber auch parallel zur Schule gemacht.
Ja, ja, wobei dann auch wieder Schulzeit teilweise draufgegangen ist.
Und da haben aber die Lehrer in der Schule, in der du dich dann so wohlgefühlt hast, nicht gesagt, so brauchst du aber nicht auf die Idee kommen, dass du so einen Schmarrn bei uns in der Schule machst. Habt ihr aber, gell?
Ja, ja, ja. Wir haben zum Beispiel einmal den Schulgong aufgenommen und haben den im Klassenzimmer eine Viertelstunde vor der Pause abgespielt. Und dann hat der Lehrer gesagt, ist Pause. Hat gedacht, es ist Pause, weil der Schulgong geläutet hat. Und dann haben wir eine Viertelstunde länger Pause gehabt.
Den habt ihr auf Tonband oder
Kassette aufgenommen? Ja, genau. Und der hat das natürlich mitgekriegt und kam dann in die Pause und hat gesagt, habt ihr wieder einen Schmarrn gemacht. Gell? Aber er hat uns nicht wieder raufgeholt, weil das hätte sich nicht mehr gelohnt mit der Viertelstunde. Und diesen Streich, den habe ich dann der ist bei uns dann bei den Lümmelfilmen ins Drehbuch aufgenommen worden, ist natürlich dann anders verarbeitet worden im Drehbuch. Aber der Urstreich, das war meiner. Und dann, was haben wir noch gemacht? Einmal haben wir den Lehrern Juckpulver aufs Klopapier gestreut. Den Streich hat unser Produzent dann auch übernommen. Ist natürlich auch wieder anders verarbeitet worden im Drehbuch als bei uns in der Schule. Weil wir haben zwar das Juckpulver aufs Klopapier von den Lehrern gestreut, haben aber dann keinen Effekt gesehen. Also
Lehrertoilette war für Schüler verboten.
Ja, und wir hatten, die Lehrertoilette war auch abgesperrt und man brauchte da einen Schlüssel dafür. Und wir hatten einen Schüler bei uns in der Klasse, dessen Vater war Hausmeister in einer anderen Schule. Und der hat den Schlüssel dem Vater geklaut. Und deswegen konnten wir in die Lehrertoilette rein.
Und wie ist es dann im Film umgebaut worden? Da hat man den Effekt natürlich
gesehen. Ja, da hat man natürlich den Effekt gesehen. Ja, ja. Und dann, da war es, wie war das dann? Ich habe dann, glaube ich, die Milchflaschen, die vor den Wohnungen der Lehrer standen, mit Abführtabletten gefüllt. Und dann mussten die dann aufs Klo.
Als Lümmel auch ganz schön gut besetzt. Schau mal, das können wir hier auch machen. Also nicht erschrecken an unsere Hörerinnen und Hörer. Jetzt kommen nicht die Nachrichten, aber ich kann jetzt auch einfach einen Gong abfahren. Das hättest du auch braucht, gell?
Ja.
Also deine Streiche sind mit eingeflossen in die Lümmelfilme und die gingen über die Pubertät hinaus, bis du eigentlich sozusagen auch den Schulabschluss gehabt hast. Das ging dann zeitgleich.
Ich weiß gar nicht mehr, also mit Daten habe ich es nicht so.
Macht nichts. Aber ich habe nur überlegt, ob dann der Berufswunsch da war, dass du Schauspieler
bist. Nein. Es war immer klar, dass ich einen bürgerlichen Beruf erlerne. Und nachdem ich, wie gesagt, kein guter Schüler war.
Schauspieler schon, Schüler nicht. Man kann aber auch nicht beides gut machen.
Aber ich konnte einigermaßen gut zeichnen und da habe ich gedacht, ich mache die Fachoberschule für Design. Da habe ich übrigens dann die Fotografie gelernt. Musste aber dann einsehen während der Ausbildung, dass ich nicht so gut bin wie viele andere in der Klasse, was das Zeichnen anbelangt. Und dann habe ich mich lieber aufs Fotografieren verlegt. Habe da dann das Fachabitur gemacht und habe mir dann aber gedacht, naja gut, wenn ich jetzt Designer werde, dann sitze ich da auch den ganzen Tag im Büro und muss da irgendwelche Zeichnungen machen oder am Computer arbeiten. Das war auch nicht meine Sache. Und dann hat meine Frau hat 8 Geschwister, mit denen ich immer sehr gut ausgekommen bin. Und ich mochte Kinder sehr gern. Und mag ich heute noch sehr gern. Und dann habe ich mir gedacht, werde ich Erzieher. Dann habe ich nochmal Erzieher gelernt und habe da das Fachabitur gemacht und musste mich dann entscheiden, gehe ich jetzt in den einen Beruf als Erzieher oder als Schauspieler. Und habe dann aber ein gutes Angebot gekriegt. Ich glaube, das war das Waldhaus, wo ich eine Hauptrolle gespielt habe. Und dann war es eigentlich mehr oder weniger klar, dass ich Schauspieler werde.
Aber als Erzieher, du, der eigentlich Autoritäten nicht mag und so ein Lausbub und auch Lümmel aus den Parker-Filmen warst, du, glaube ich, wärst nicht sehr streng gewesen.
Nein, man muss als Erzieher nicht streng sein. Also ich bin mit den mir untergebenen Kindern, in Anführungsstrichen, immer wunderbar ausgekommen. Also ich hatte da ein Jahr lang habe ich im Freizeitheim gearbeitet als Erzieher. Das war Voraussetzung, um die Prüfung machen zu können. Das war Praktikum.
Praktikum, genau. Haben die dich dann ernst genommen?
Doch, also ich bin mit...
Die haben, wussten, du bist der Lausbub.
Ja, und die haben auch gemacht, was ich wollte. Wir sind wunderbar miteinander ausgekommen und wir hatten keine Schwierigkeiten miteinander. Die mochten mich sogar so gern, dass sie mich mal zum Kiffen eingeladen haben.
Das ist aber große Auszeichnung.
Habe ich gesagt, seid ihr wahnsinnig, ich kann doch nicht mit euch kiffen.
Aber
ich weiß auch nicht, wie sie draufgekommen sind, also weil ich ihnen so sympathisch war wahrscheinlich.
Eine Auszeichnung auf jeden Fall. Aber du hast schon gesagt, du bist jetzt schon 50 Jahre mit deiner Frau verheiratet, wenn man ein bisschen zurückrechnet, eigentlich schon dann als Teenager, so als 18-, 19-Jähriger, seid ihr dann miteinander gegangen. Du warst natürlich damals, hast alle möglichen Preise bekommen, zum Beispiel von der Bravo eine Auszeichnung, warst aber nie im Bravo-Starschnitt, oder?
Im Starschnitt? Nee, ich war nur einmal auf der Titelseite, war ich mal.
Also warst dann schon ein Mädchenschwarm?
Ja, das schon. Also ich hatte, körbeweise nicht, aber sehr viel Autogrammpost von Mädchen, vorwiegend von Mädchen.
Bravo Otto haben's geheißen, hast du gerade gesagt, diese Auszeichnungen als Filmstar.
Ja, das war so ein bisschen den Oscar nachempfunden, dieser Otto.
Aber du hast es gar nicht mehr daheim, alle.
Nein, ich habe damals 3 gekriegt. Bis zum Goldenen habe ich es nie gebracht. Ich hatte 2 Bronzene und einen Silbernen. Und einen Bronzenen habe ich irgendwann mal, ich weiß nicht mehr wofür, für irgendeine Aktion gespendet. Und ein Fan, jemand, der einen Fanclub aufgemacht hat, ein Hansi Kraus Fanclub, der hat sich da schlau gemacht und hat im Internet recherchiert und der sagt, ja, der schwirrt im Internet rum und wird immer teurer.
Schauen wir doch alle gleich mal. Der Hansi Kraus Fanclub, sowas hat es ja auch gegeben. Gibt's noch?
Ja, den gibt's immer noch. Ja, ja, den Fanclub weiß ich nicht mehr, ob es den noch gibt, aber den, der damals, das ist der Sebastian Kubot, und der hat damals den Fanclub aufgemacht, aber ich glaube, den Fanclub gibt es nicht mehr. Aber ich habe immer noch Kontakt zum Sebastian.
Wie hast du das eigentlich geschafft, dass du so normal blieben bist, so geerdet? Und nicht als Kind schon ein Star, dann als Teenager ein Star, dass man da nicht abhebt. Du bist einfach Dublin.
Ich weiß nicht, vielleicht waren mir andere ein schlechtes Beispiel, die so abgehoben waren. Der Peter Alexander zum Beispiel, der war schon ein bisschen abgehoben, also und ziemlich arrogant. Also das war jemand, mit dem bin ich zum Beispiel nicht zurechtgekommen. Mit allen anderen Schauspielern schon, aber mit dem Alexander, da bin ich nicht zurechtgekommen.
Das ist vielleicht auch das Bayerische in dir, einfach
vielleicht,
ein bisschen bodenständiger zu bleiben und deine schlesischen Wurzeln nicht zu vergessen. Du hast dann aber so mit dem Bruch so 1920 rum, als du für die Lümmel-Filme einfach zu alt warst, da bist du nicht wie ehemalige Kinder- oder Jugendstars in ein Loch gefallen, sondern hast gesagt, ich habe eine Ausbildung. Und heutzutage mit den sogenannten sozialen Medien wärst du wahrscheinlich ein ganz anderer Star noch. Bist so bodenständig geblieben, hast gleich die Frau deines Lebens geheiratet. Ihr seid jetzt über 50 Jahre verheiratet.
Ja.
Und hast eigentlich gleich gewusst, wo du hinkehrst. Das ist eigentlich auch genau in so einer Zeit, glaube ich, ganz wichtig.
Ja, was heißt, ich habe gewusst, dass ich zu meiner Frau gehöre.
Ist doch schön.
Ja. Und ich wollte aber weiterhin Schauspieler sein. Und das war ein bisschen schwieriger dann, aber hat funktioniert. Also ich konnte mein Leben damit bestreiten.
Und hast auch in vielen, vielen Serien mitgespielt, hast zum Beispiel auch bei Forsthaus Falkenau viele Jahre mitgespielt. Und in einer Rolle berührst du mich, ich habe es vor den Elfernachrichten gesagt, immer noch, du hast ganz lange Jahre in dieser einzigartigen Serie Löwengrube mitgespielt. Und es geht ja über viele Generationen einer Münchner Polizistenfamilie. Und du hast dann auch einen Polizist gespielt und auch sehr lange kriegsverletzt, dann einarmig. Und das sieht man nie, wie das gemacht worden ist. Und das ist so glaubwürdig in dieser Rolle, wo du den Cargus, glaube ich, heißt.
Ja, Cargus.
Das war eine tolle Rolle.
Ich habe sie geliebt, vor allem den Regisseur habe ich geliebt. Das war der Rainer Wolfhardt. Und der mochte mich und hat mich auch immer wieder besetzt. Und auch in Rollen, die nichts mit meinen früheren Rollen zu tun hatten. Und leider hat er dann irgendwann mal nicht mehr so viel zu tun gehabt und dadurch ich auch nicht. Aber die Rolle als Cargus in der Löwengrube, die war schon, die Löwengrube überhaupt war eine einmalige Serie. Also die hat auch den Grimme-Preis gekriegt.
Zu Recht.
Ja, und ich habe keinen Schauspieler in dieser Serie gesehen, der schlecht gewesen wäre. Also das, ich glaube, das lag auch am Rainer Wolfhardt. Der konnte die Schauspieler wirklich gut führen.
Das ist ein Meisterwerk und das war auch mal eine Rolle, wo du jemanden ganz anderen dargestellt hast und wo du nicht festgelegt warst auf jemanden, der so lustig sein muss. Und da sieht man ja auch, was du für ein guter Schauspieler bist. Da bist du mal dann bist du auch mal nicht so festgelegt, sondern bist Schauspieler.
Wie alt ich da was war?
Wie schön das für dich war, diese Zeit. Ja. Und bist ja heute noch mit Kollegen befreundet von damals.
Ja, vor allem mit dem
Alexander Duda,
ja. Mit dem habe ich dann viele Radeltouren gemacht. Das ist jetzt auch ein bisschen weniger geworden. Aber wir haben uns letztens eben auf dieser 60-Jahr-Feier getroffen. Und da haben ausgemacht, dass wir uns demnächst wieder mal treffen und in die Mühle fahren.
In die Mühle fahren, da haben wir schon wieder ein Stichwort. Wir haben eine gemeinsame Freundin, die wunderbare Conny Glocker, und die ist mit dir Ascheradl gefahren. Und da hat es vor über 20 Jahren, hat sie bei Wald und Gebirge eine Reportage gehabt, wo du als wirklich begeisterter Radlfahrer zum Beispiel, ich glaube nach Mittenwald, von München nach Mittenwald, ja, mit dem Radl gefahren bist. Ja. Und die Conny ist mitgefahren. Warten wir mal rein.
Während die Kollegen zur Probe oder zur Vorstellung abgehetzt und genervt aus dem Stau kommen, hat Hansi Kraus ganz andere Sachen erlebt.
Letztens habe ich zum Beispiel auf meiner Tour einen Dachs gefunden, der neben der Straße lag. Also schon nur noch das Skelett von dem Dachs, und da habe ich den Kopf da mitgenommen. Meine Frau war begeistert. Und solche Dinge sieht man halt wesentlich mehr, als wenn man mit dem Auto unterwegs ist. Auch Freunde sagen oft zu mir, Mensch, was du alles siehst unterwegs. Letztens habe ich einen Auerhahn gesehen auf einem Parkplatz stehen. Einen lebendigen. Und den haben wir natürlich auch sofort fotografiert. Ein Freund von mir ist vorausgefahren, der hat den gar nicht gesehen.
Extreme Touren für Bergradler sind seine Sache nicht. Sich bergauf schinden, hinunterschauen und bergab bremsen macht dem Schauspieler nur wenig Spaß. Er fährt lieber von München ins Gebirge hinein. Er hat ein Ziel und der Weg dorthin ist für ihn ein Vergnügen.
Das ist wunderbar, so Richtung Alpen zu fahren, und die Berge kommen immer näher. Und wenn es Föhn ist, ist es natürlich umso schöner, weil man die Berge dann wirklich ganz klar sieht.
Auf die Berge geht er dann lieber zu Fuß, mit Bergschuhen und Rucksack. In der Radeltasche ist für die 120 Kilometer lange Strecke von München nach Mittenwald außerdem Regenzeug auch Proviant. Hansi Kraus ist kein Freund von Müsli-Riegeln und Mineraldrinks, er packt Naturalien ein.
Meistens nehme ich einen Apfel mit und eine Banane und was zu trinken, und in Bad Hölz mache ich dann Station und fülle meinen Beutel wieder auf mit Obst und Brot.
Das Theaterstück Kunze Lamant in Mittenwald spielt um das Jahr 1630. Und Hansi Kraus ist der Flößer André Achleitner. Und schon aus dem Grund ist auch eine Pause im Gasthof zur Mühle im Mühltal obligatorisch. Er schaut den modernen Flößern an Europas längster Floßrutsche bei der Arbeit zu. Vielleicht auch nur nach dem Motto, eine gute Ausrede ist einen Taler wert, um in Ruhe ein Bier im Schatten der Kastanien zu genießen.
Ich bin jetzt nicht so, dass ich Rad fahren muss. Also es ist noch keine Neurose.
Aber in der Mühle sitzt immer noch gern und trinkst da halbe Bier oder zwei.
Ja, ja. Allerdings, früher war es so, da habe ich in der Mühle immer Station gemacht und bin dann habe so meine Runde um München rumgedreht, meistens so zwischen 80 und 100 Kilometer mit dem Radl. Und heute fahre ich in die Mühle, dann, weil ich den Wirt da irgendwann mal kennengelernt habe, und das ist ein guter Freund mittlerweile. Und jetzt fahre ich in die Mühle und dann gehen wir in der Mühle spazieren. Der Robby Robby Hirtl heißt er. Der Robby hat, ich glaube, mittlerweile 4 kleine Hunde. Und dann gehen wir dann mit den Hunden spazieren und dann trinken wir Bier und dann fahre ich wieder heim.
Und das haben die Kollegen bei deiner Feier in der Überbühne auch erzählt, dass man auf einmal mit dem Floß irgendwo fährt und zack, 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 man haben sie bei irgendeiner Mühle sitzen vor einem halben Bier. Weißt du, wie die Conny Glocker dich bezeichnet?
Nee.
Als Lebensgenießer. Und das ist doch was Schönes.
Das ist was Schönes, ja. Mein Lebensmotto ist eigentlich immer, das Angenehme mit dem Nützlichen zu verbinden.
Der Lebensgenießer, Schauspieler und Jubilar Hansi Kraus bei mir zu Gast. Du hast dann einfach als Schauspieler lange weitergemacht, in vielen Serien gespielt und parallel dazu dann auch begonnen, auf die Bühne zu gehen. Und das ist jetzt eigentlich so, rückblickend in den letzten 20 Jahren, gerade auf der Überl-Bühne. Erst hast du mit Bauerntheater angefangen, jetzt bist du beim Volkstheater. Das ist jetzt deine große Leidenschaft.
Ja, und zwar wollte ich schon immer beim Überl spielen, weil ich habe vorher, wie gesagt, Bauerntheater gespielt. Und da war die Qualität dann doch nicht so, und die Stücke waren auch nicht so gut, weil das war es waren immer so heile Weltstücke und zum Schluss haben sich alle gekriegt, haben alle geheiratet und Friede, Freude, Eierkuchen. Und beim Überl war das eben nicht so. Also da ist dann zum Schluss wirklich einmal ist einer abgestürzt oder ist umgekommen oder es war nicht die heile Welt beim Überl. Und auch die Dialoge und das Bayerisch, das war ganz anders wie beim Bauerntheater. Es hat einfach Spaß gemacht zuzusehen. Und der Markus Neumeier, den ich beim Komödienstadl kennengelernt habe, hat einmal zu mir gesagt, du, ich spiele da beim Überl, magst du da mal vorbeikommen, dir ein Stück anschauen? Und das habe ich dann gemacht und da war ich so begeistert von dem Stück. Das war damals der Boxer. Hat der Hanneschläger zum Beispiel hat da auch mitgespielt. Und dann habe ich den Meier gefragt, ob ich mal gefragt, ob ich da auch mitspielen könnte. Und war ganz begeistert und gesagt, ja, natürlich, kannst mitspielen. Ich schreibe dir ein Stück, hat er gesagt. Und dann ist aber nichts passiert. Und witzigerweise hat der Georg war auch öfter in der Mühle. Und da haben wir uns in der Mühle des Öfteren getroffen. Und ich habe ihn immer wieder darauf angesprochen, dass ich bei ihm spielen will. Und er hat immer gesagt, ja, natürlich, mach ich, natürlich kannst du bei mir spielen. Aber wie gesagt, nichts passiert. Und irgendwann habe ich Markus wieder getroffen, in Neumeier. Und er sagt zu mir, du pass auf, demnächst schmeißt du da einen Schauspieler raus, da wird eine Rolle frei. Und da kannst du vielleicht einen Fuß reinbringen. Und das habe ich dann gemacht und habe dann wirklich einen Fuß reingebracht und seitdem spiele ich beim Überl.
Das sind jetzt auch schon 20 Jahre, glaube ich schon.
Nein, seit 2006.
Fast 20 Jahre. Und das ist jetzt deine große Profession, dass du auf der Bühne stehst, was natürlich ganz was anderes ist als bei Dreharbeiten. Da bist du einfach live präsent. Fehler kann man überspielen, das ist auch der Charme, glaube ich, beim Theaterspielen und hat es nicht so viele Einstellungen.
Ja, beim Drehen ist es halt so, wenn ich da einen Fehler mache, dann wird es halt nochmal gedreht. Beim Theater, wenn ich da einen Fehler mache, dann muss man schauen, wie man da rauskommt. Gell? Also das ist spannender. Und vor allem beim Drehen ist ja kein Publikum, außer der Kameramann und die Crew, gibt es ja kein Publikum. Und was ich beim Überl auch ganz witzig finde, ist die Tatsache, dass der Georg die Stücke auch immer so geschrieben hat, dass die Schauspieler mit den Zuschauern spielen teilweise. Also teilweise kann es passieren, dass wir Zuschauer auf die Bühne holen und mit denen spielen oder unten im Zuschauerraum mit den Zuschauern spielen.
Manche, das macht doch Spaß.
Und da gibt es auch Leute, die setzen sich extra ein bisschen weiter hinten, damit sie nicht aufgefordert werden, genau, mitzuspielen.
Und genau die nimmt sie.
Aber die haben keine Chance, weil wir gehen durch die ganzen Reihen, also bis nach hinten durch.
Welches Stück spielst du aktuell?
Aktuell bin ich in 3 Stücken drin. Das eine heißt Zurgericht, Hergericht, Hiegericht. Also da geht es um den Kneißl und den hat man erst zugekriegt. Also sprich, man hat ihn fast erschossen. Dann hat man ihn wieder hergerichtet. Das hat fast ein Jahr gedauert, bis er wieder gut beieinander war, um ihn dann hinzurichten. Und dann spiele ich mit in Oysterstunger und der Lung. Das ist nach Kleist, der Krug.
Den hat der zerbrochene Krug.
Der zerbrochene Krug.
Der Stunger und der Lung.
Ja, und den hat Georg ins Bayerische transferiert. Und der letzte, das ist Hollerkirchl. Das spielt in einem Pfarrhaus. Und ich spiele einen ein bisschen durchtriebenen Privatdetektiven.
Auch einmal eine schöne Rolle.
Ja.
Das muss man sagen, die Ewald-Bühne hat ja auch noch Jubiläum gehabt von der Ewald-Bühne selber. Und sie ist ja vom Rande der Stadt München mitten ins Zentrum gezogen und ist jetzt einfach eine der bekanntesten Volksbühnen, darf man glaube ich sagen, in Bayern, wo du einfach jetzt Volksschauspieler bist. Und das ist deine dritte Karriere sozusagen.
Ja, wenn du das sagst.
Wenn ich was sage, dann stimmt. Wenn ich was sage, dann stimmt so lange. Aber Fernsehrollen machst du schon auch noch.
Ja, natürlich. Ja, klar. Wenn ich was angeboten kriege, mache ich es natürlich. Nein, alles mache ich auch nicht, weil wenn es mir nicht passt, dann mache ich es nicht. Und beim Bayerischen Rundfunk habe ich schon das öfter mal was abgesagt. Und da habe ich so den Eindruck gehabt, war man mir beleidigt. Weil zuletzt habe ich eine Rolle in Daheim ist daheim abgesagt. Da hätte ich mich selber spielen sollen. Also Hansi Kraus spielt Hansi Kraus. Und dann habe ich das gelesen, das hat mir keinen Spaß gemacht. Und dann habe ich es abgesagt. Und da habe ich so den Eindruck gehabt, da waren sie nicht begeistert davon, dass ich das abgesagt habe.
Du gehörst aber zu den wenigen Schauspielern, die kein Problem damit haben, dass sie sagen, das war lange die Rolle, auf die ich festgelegt bin. Und das war eigentlich auch das Nette bei deiner Feier, wo du selber mitgespielt hast auf der Ewald-Bühne, wo viele Kollegen auftreten sind, dass die sich ein bisschen so lustig gemacht haben, dass das Publikum nachgemacht haben, wie sagen, das ist doch, den kenne ich doch noch, das ist doch der Hansi Kraus, der Lauspur. Das ist was, wo ja eigentlich alle einen Spaß draus macht und sagst, mei, jetzt bin ich schon über alt.
72.
Darf man sagen?
Ja, klar. Ja,
mit 60-jähriger Bühnenkarriere und bist immer noch der Lauspur.
Ja, das kann man ja nachrechnen, wenn ich mit 12 angefangen habe und jetzt 60-Jähriges habe. Also.
Na gut, bist halt doch kein Diva. Also bis 72 schaust nicht so aus und wenn, war das auch wurscht. Aber das ist immer noch was dir nachhängt, aber dir als überhaupt nicht unangenehm ist und sagst, ohne das war ja das nicht geworden, was ich jetzt bin.
Genau. Was war die Frage?
Ob das dir nachhängt oder dass du damit einfach deinen Frieden hast und sagst, das passt mir doch, das ist doch wurscht, da muss ich ja nichts verleugnen.
Nein, ich muss sagen, ich habe ein schönes Leben gehabt.
Hast du noch?
Ja, oder ich habe ein schönes Leben und es hat eigentlich alles passt. Ab und zu mal habe ich einen Durchhänger gehabt beruflich, da war dann nicht so viel los, aber es hat immer funktioniert und ich kann mich eigentlich nicht beklagen.
Hansi Kraus bei mir zu Gast und hast gerade eben noch gesagt, Glück im Unglück habe ich auch gehabt. Man liest ja dann immer die Schlagzeilen, zum Beispiel in der Abendzeitung, ohne die du jetzt nicht Schauspieler geworden wärst. Da hat es dann schon geheißen, Hansi Kraus Gürtelrose, Hansi Kraus schwere Sepsis, Hansi Kraus hat auch schon schwere Stürze gehabt. Immer wieder bist, wie du sagst, von der Schippe gesprungen.
Naja gut, die Gürtelrose, das war keine große Sache. Das war in 14 Tagen wieder vorbei, obwohl es fürchterlich wehgetan hat. Also selten etwas, was so wehgetan hat wie die Gürtelrose. Aber ich bin beim Radlfahren schon des Öfteren gestürzt und habe mich über den Lenker abgestiegen.
Aber.
Und habe immer rechtzeitig meinen Kopf eingezogen, dass nichts passiert ist. Habe mich immer gut abgerollt. Und das Schlimmste, was mir eigentlich passiert ist, war vor 12 Jahren, oder 12, 13 Jahren, da hatte ich eine Sepsis, genau. Und zwar nennt sich das Ding Fournier-Gangren. Und da, hat man mir gesagt, also ärztlicherseits, wenn ich da eine Stunde später gekommen wäre ins Krankenhaus, hätte ich es nicht überlebt.
Also Sepsis ist eine schwere Blutvergiftung.
Ja. Also ja, das kenne ich da nicht so genau aus. Fournier-Gangren ist eine spezielle was sind das, Streptokokken, überschwemmen da den Körper. Mhm. Und die gehen dann auf die Organe und dann, ja.
Geht's dahin.
Ja.
Wie hast du das erkannt? Hast du Schmerzen gehabt? Oder?
Ich hatte eine Schwellung am Oberschenkel und dachte, naja, das geht schon wieder zurück. Und habe dann meinen Homöopathen angerufen. Meine Frau ist ja auch Homöopathin. Und beide haben gesagt, ja, nicht so sicher. Ich sollte das doch im Krankenhaus abklären lassen. Naja, und dann, und das ging morgens los und so am Nachmittag bin ich dann ins Krankenhaus. Und da wusste man auch nichts mit mir anzufangen, bis mir dann ein Kontrastmittel gespritzt worden ist und man gesehen hat, was eigentlich los ist. Und dann bin ich sofort in OP und dann Notoperation und dann war ich 3 Tage oder 4 Tage im künstlichen Koma. Und ja, und dann habe ich es überstanden.
Aber das macht doch was mit einem, wenn man im Koma ist und so nah am Tod ist. Hat sich dein Leben da in irgendeiner Form geändert oder sagst, habe ich wieder Glück im Unglück gehabt, machen wir wieder weiter?
Genau so.
Das ist die beste Einstellung.
Also es hat, denke ich, nichts mit mir gemacht. Na gut, Glück gehabt, machen wir weiter, leben wir weiter.
Schön.
Ja.
Du hast am Anfang erzählt, Hansi, dass du vor der Kamera so unbeschwert und so sicher warst, weil dein Vater euch, was damals ein exklusives Hobby war, euch immer fotografiert, dich und dein Bruder und deine Familie fotografiert und gefilmt hat. Damals gab es ja nicht Super 8, sogar 8er ja, ohne Ton, glaube ich, war das sogar.
Das war ohne Ton, ja.
So was haben wir auch noch daheim.
Was? Super 8, das war halt, ja.
8 Millimeter. 8 Millimeter war es. Aber das ist eine Leidenschaft, die du auch übernommen hast und daraus auch einen zusätzlichen Beruf gemacht hast. Das ist mehr als ein Hobby. Du bist ein bekannter Fotokünstler.
Ja, wie gesagt, ich habe das gelernt in meiner Ausbildung als zum Designer. Und so richtig, also damals gab es ja noch nicht diese elektronische Fotografie, sondern so mit Entwickeln und mit Säuren und Dunkelkammer und was ist eine Blende und wie arbeitet man mit Licht und Überbelichten und Unterbelichten. Und das braucht man ja heute alles nicht mehr. Heute stellst du das auf Automatik und dann macht die Kamera alles selber. Wobei ich auch schon immer darauf achte, was für eine Blende ich habe und wie das mit dem Unter- und Überbelichten ist. Das kann man mit den heutigen Kameras ja auch noch machen. Und ich habe das dann professionell semi-professionell gemacht und hatte auch einige Ausstellungen, habe auch Bilder verkauft, auch an Zeitungen, auch an die Abendzeitung habe ich was verkauft und habe im Iberl so eine Dauerausstellung, da hängen im Treppenhaus 22 Bilder von mir und schaue halt immer das und zurzeit läuft auch eine Ausstellung von mir. Gegenüber vom Überall, da gibt es einen Laden, so einen Möbelladen, der heißt Team 7. Und da habe ich auch ein paar Bilder hängen von mir.
Jetzt tust du aber ein bisschen tief stapeln. Das ist schon hohe Fotokunst, was du da zeigst.
Ja, es sind sogar 3 Bilder von mir geklaut worden. Die Abendzeitung.
Jetzt bist ein Star.
Da ist dann in der Abendzeitung gestanden. Dreister Kunstraub im Iberl.
Super.
Da, also im Treppenhaus, wo die Bilder hängen, sagt plötzlich ein Schauspieler, also ein Mitschauspieler, ein Kollege jetzt von mir, sagt, da fehlt doch was. Tatsächlich, da fehlt ein Bild. Da haben wir alle durchgeschaut. Ui, da fehlt noch eins. Ui, da haben insgesamt 3 Bilder gefehlt.
Ah, die sind ja großformatig. Die steckst du nicht unter die Joppen.
Naja, die sind 60 auf 40.
Ja, aber das hast du auch nicht so schnell in der Jackentasche.
Mittlerweile haben wir es alle angenagelt.
Das macht Sinn. Aber schön, dass du Freude dran hast. Dass man
in der Abendzeitung ist gestanden.
Aber nicht, dass jetzt alle nachmachen. Gell? Jetzt sind sie angenagelt und jetzt bleibt es so. Das ist ein Kunstwerk.
In der Abendzeitung habe ich geäußert, er soll sie doch vorbeibringen, dann unterschreibe ich es ihm auch noch.
Kann aber nichts.
Ist auch nicht, nein.
Dann werden es mehr werden.
Ja.
noch eine Karriere von Hansi Kraus. Jetzt habe ich aber ganz vergessen, dich zu fragen, weil wir eben gerade gesagt haben, das ist was, wo du sagst, das gehört doch zu mir. Und das war, ich war ein Kinderstar und dann hat sich das im Leben vieles so ergeben. Nicht nur selbstverständlich, sondern auch, weil du ein talentierter Künstler bist. Haben deine Kinder und jetzt auch schon deine großen Enkelkinder deine Filme jemals angeschaut oder du mit denen? Oder sagen die, hört das ja der Opa ein Jung oder der Papa ein Jung oder was macht denn da?
Ja, natürlich haben meine Kinder die Filme gesehen und ich habe ja auch die Kassetten zu Hause und die kann man alle anschauen. Und mein Enkel, der ist jetzt 11, der wird jetzt 12 demnächst.
So alt wie du warst, als du angefangen hast.
Ja, genau. Und der war ganz begeistert von den Lümmelfilmen und da hat ihm besonders eine Szene hat ihm gut gefallen, wo ich aus dem Fenster springe. Da gibt es so eine Szene und da will ich den Knörzerich, also den Lehrer, ärgern und springen aus dem Fenster und Jürgen Drews hat damals auch mitgespielt. Der legt unten am Schulhof dann eine Puppe hin, die so angezogen ist wie ich und ich seil mich aber ins untere Stockwerk ab und der Lehrer meint dann, ich sei wirklich darunter gesprungen und dreht durch. Und die Szene hat ihm am besten gefallen. Die musste ich ihm immer wieder zeigen.
Dem kleinen Pepe.
Ja, dem kleinen Pepe.
Ja. Wie der Opa als junger Pepe da so einen Streich spielt.
Ja, ja.
Hansi, rückblickend hast du doch eine schöne Karriere hingelegt, hast du doch ein tolles Schauspielerleben. Nicht gehabt, du bist ja noch voll
ja,
dabei.
Ja, ich bin ja noch dabei. Ist ja
schön,
ja.
Schön bei dem Beruf, man muss nicht aufhören.
Kann ich,
darfst ja. Du noch euer Grantler spielen?
Eben, eben, ja.
Aber ist doch alles gut laufen mit Höhen und Tiefen.
Ja, und ich muss sagen, wie gesagt, ich habe es ja schon gesagt, ich bin zufrieden mit meinem Leben. Es hat alles wirklich gut funktioniert. Und jetzt im Alter kann ich auf ein schönes Leben zurückblicken. Zwei nette Töchter.
Eine wunderbare Frau.
Ja, zwei wunderbare Enkel. Also was will man mehr?
Und Freude an deinem Beruf als Schauspieler?
Ja, ja.
Besser geht's doch
nicht. Nein, geht nicht besser.
Da wünsche ich dir zum 60-jährigen Bühnenjubiläum, dass alles so bleibt, wie es ist, dass nämlich schön ist. Und freue mich sehr, dass du zu einem Ratsch da warst.
Danke.
Zeit ist wie im Flug vergangen. Schön war es. Ja, gemeinsame Erinnerungen. Und soll so fröhlich weitergehen. Stehst du heute Abend auf der Bühne?
Nein, ich weiß gar nicht, wann es. Ich glaube, nächste Woche wieder. Ja, weil wir haben ja 12 Stücke im Angebot und ich bin ja nur in 3 drin. Also spiele ich nicht täglich.
Muss auch nicht sein.
Nein, muss auch nicht sein.
Auf der Iberbühne regelmäßig zu sehen, Hansi Kraus. Heute bei mir zu Gast bei Wer Heimat, bei Habe die Ehre. Dankeschön, dass du da warst. Pfiat.
Pfiat.